Herr Baum, wir führen dieses Gespräch sehr Corona-gerecht mit meterweise Abstand und bei offenen Fenstern. Deswegen schon mal direkt die Erklärung für den Fall, dass es Nebengeräusche gibt. Das ist dann eben so. Jetzt steht uns allen ein erneuter Lockdown bevor. Ist es nicht eigentlich ein Albtraum für liberale Politiker, die ja eigentlich möchten, dass das Individuum so viel Freiheit hat, wie es geht und der Staat eigentlich nur so wenig wie nötig Einschränkungen vornimmt?
Na gut, also ich würde sagen, nicht nur für liberale Politiker, sondern für jeden Menschen, nicht? Menschen, wir sind es ja nicht gewöhnt, unter diesen Einschränkungen zu leben. Das hat es nie gegeben. Ich kann mich erinnern, dass ich als Kriegskind nicht erlebt habe, dass es Ausgangssperren gab und Stromsperren gab und dass es keine Versorgung gab und man gefroren hat. Übrigens schon auch noch nach dem Krieg, nicht erst in den letzten Kriegsjahren. Also das ist für alle Menschen eine Last. Die Liberalen sind da keine Ausnahme.
Herr Baum, ich darf sagen, dass Sie Jahrgang 32 sind. Und deswegen frage ich ja, halb schmunzelnd und halb besorgt. Es gibt Leute, die dieser Tage sagen, es werde jetzt das schlimmste Weihnachten kommen seit Kriegsende. Was denken Sie, wenn Sie sowas hören?
Nein, das stimmt nicht. Also ich möchte jetzt nicht die Jüngeren sozusagen veranlassen, sich unbedingt in unsere Zeit zurückzudenken. Aber sie müssen einfach sehen, dass nach dem Kriege wir in einer ganz schlimmen Situation waren. Meine Familie war Flüchtling, wir waren Flüchtlinge, meine Mutter war Kriegerwitwe, wir waren auf der Flucht, wir sind nach Bayern geflohen, wir wurden in ein Flüchtlingslager gebracht, wir haben auch nach dem Krieg in den Jahren danach mitunter gehungert und wir hatten das Erlebnis von Tod, von Zerstörung, Todesangst im Luftschutzkeller in Dresden. Also das sind Erfahrungen, die mit der heutigen überhaupt nicht zu vergleichen sind. Das tröstet viele Menschen natürlich nicht, denn sie erleben es jetzt. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass und empfinde das auch so, dass mit rein rationalen Begreifen, das ist jetzt notwendig, es eigentlich nicht getan ist. Viele Leute haben wirklich nicht nur Existenznöte jetzt, sondern sie haben auch mentale Schwierigkeiten. Sie werden mit der Lage im nicht fertig, seelisch nicht fertig. Das muss man alles sehen. Das heißt, diese Maßnahmen, die jetzt getroffen werden, haben Nebenschäden, die wir noch gar nicht absehen. Nicht wahr? Auch der zeitweilige Ausfall von Schulunterricht. Also was danach wirkt, werden wir sehen. Wie sieht die Gesellschaft von morgen aus? Wie werden wir leben? Werden wir zurückgenommener, vorsichtiger leben? Nicht mehr immer alles größer, alles schneller, alles schöner, sondern uns auf einer gewissen Ebene der Bescheidenheit auch einrichten müssen. Das alles wird sich zeigen, aber im Moment müssen wir eben die Pandemie bekämpfen und das ist mit Härten verbunden, ja.
Jetzt sind wir schon bei Ihren Erinnerungen, Kriegswinter, Kriegskind. Sie sind Jahrgang 32, das ist übrigens die Generation meiner Eltern. Ich bin 70 geboren. Was für Erinnerungen haben Sie an diese Zeit?
Na gut, ich habe das Ende der Nazizeit erlebt, auch noch mit Erinnerungen an die Schule. Also ich habe noch ein Heft, wo ich mit damaliger Grundschulkenntnisschrift den Lebenslauf Hitlers eintragen musste. Den mussten wir auch auswendig lernen. Es war eine irgendwie auch bedrückende Atmosphäre, erinnere ich mich. Die Juden aus unserer Nachbarschaft trugen einen Judenstern. Ich habe mich gefragt, warum? Sie verschwanden dann. Es gab also Ortsgruppenleiter, die die Bevölkerung beobachtet haben. Ich merkte schon, das ist eine bedrückende Situation, obwohl wir in Dresden bis zum Schluss ganz normal gelebt haben. Ja, also ich bin am Tag vor dem Angriff noch in die Straßenbahn gestiegen und wer da keinen Fahrschein hatte, musste Strafe zahlen. Nicht? Und am nächsten Tag war die Straßenbahn ausgebrannt und in ihr lagen Tote. Also wir hatten eine behütete Zeit. Mein Vater war allerdings im Krieg seit 1941. Aber in Dresden waren wir nicht unmittelbar am Krieg. Bis der Angriff passierte, da gab es die große Zäsur. Da wurde ich aus meinem Leben herausgerissen mit meiner Familie. Und dann gab es die Nachkriegszeit, nicht, die mich auch geprägt hat. Merkwürdige Erinnerung. Also immer musste man anstehen. Nicht? Man musste anstehen für Brot, für Milch, für alles Mögliche. Und dann passierte es mitunter, dass man wenn man vorne war, dann plötzlich hörte, Brot ist aus. Und das hat mich mein Leben lang geprägt. Obwohl ich einen festen Sitzplatz im Flugzeug habe, habe ich das Gefühl, du musst dich in der Schlange irgendwie nach vorne bewegen, ja, damit du rechtzeitig dran bist. Also solche Erinnerungen sind da geblieben. Und natürlich auch die Erinnerung, dass man sehr vorsichtig mit der Nahrung umgeht. Wir haben nichts weggeschmissen. Alles wurde verwertet. Alles, was im Garten wuchs, wurde verwertet. Löwenzahn. Und wurde Salat gemacht, natürlich ohne Öl oder Brennnessel. Oder man sammelte Himbeeren. Wenn man am Tegernsee, wo die amerikanischen Truppen dann einquartiert waren, auf die Straße ging, guckte ich nach unten, ist irgendwo eine Zigarettenkippe. Die war viel wert, die löste man dann aus dem Papier und drehte neue Zigaretten, verkaufte sie. Also das sind schon prägende Erinnerungen im täglichen Leben.
Ich frage natürlich auch deshalb, weil ja im Moment draußen auf der Straße viele rumrennen seit Wochen, sich Querdenker nennen und sagen, wir lebten in einer Diktatur. Was denken Sie, wenn Sie deren Plakate sehen mit Diktatur drauf?
Na gut, das ist im Grunde kann man das gar nicht begreifen, nicht? Also ich bin Jurist und habe mich sehr viel mit unserem Grundgesetz befasst. Alles, was wir tun, findet im Rahmen der grundgesetzlichen Ordnung statt. Die grundgesetzliche Ordnung hat gewisse Ziele. Das Hauptziel ist, die Menschenwürde zu bewahren. Und ein weiteres Ziel, das damit eng zusammenhängt, ist der Lebensschutz. Also das Leben und die körperliche Unversehrtheit der Menschen zu schützen. Das ist eine Aufgabe, die dem Staat obliegt. Er hat eine Schutzaufgabe. Und an dieser Schutzaufgabe messen wir jetzt alle anderen Maßnahmen. Wir könnten ja überhaupt nichts einschränken, grundgesetzkonform, wenn wir nicht diesen Bezugspunkt hätten. Und es ist ja auch kein Gerichtsurteil größerer Dimension erkennbar, durch den diese Maßnahmen in Frage gestellt würden. Ja, also wir bewegen uns in der Ordnung unseres Grundgesetzes. Wir haben das Grundgesetz nicht aufgehoben. Wir wenden es in einer Krisensituation an und wägen ab. Es gibt keinen totalen Lebensschutz, aber es gibt einen Lebensschutz so weit wie möglich. Und da müssen andere Grundrechte zurückstehen. Das müssen die Menschen begreifen. Und das ist keine Diktatur, sondern das ist wirklich die Quintessenz unserer demokratischen Grundordnung.
Und gelingt denn seit dem Beginn der Corona-Pandemie, seit März dieses Jahres 2020, diese Balance, gelingt das Krisenmanagement der Bundesregierung und der Landesregierungen, ja, dieses Gleichgewicht zu finden zwischen Freiheitseinschränkung und Erlauben?
Da sind Fehler gemacht worden, da sind Dinge unterschätzt worden, da sind Maßnahmen überschätzt worden. Da ist nicht rechtzeitig, kann man jetzt sagen, Vorsorge getroffen worden. Manche, die noch heftig für Öffnungen gekämpft haben bis in den November hinein, wollen davon nichts mehr wissen heute. Es war eben und ist immer noch ein Schritt für Schritt nach vorne tasten. Ja, es gibt ein bisschen Licht im Tunnel, ist das Impfen. Aber wie es bis dahin läuft, kann keiner verlässlich vorhersagen. Und das widerspricht natürlich allem Gewohnten. Wir sind ja gewohnt, dass wir planen können. Wir sind gewohnt, dass der Staat entscheidet. Hier entscheidet nicht der Staat allein, sondern das Virus. Also wir möchten gerne jemanden verantwortlich machen. Ja, man kann Politiker bestimmte Maßnahmen oder Versäumnisse verantwortlich machen, aber nicht für den Gang der Dinge jetzt. Und das ist so ungewohnt, dass viele Menschen damit nicht fertig werden. Aber diese abstrusen Verschwörungstheorien zu pflegen, das zeigt mir doch, dass in den Menschen irgendwas steckt, was im Mittelalter eine Rolle gespielt hat. Da waren die Leute ja der Meinung, die Erde ist eine Scheibe, nicht? Oder die Erde dreht sich um die Sonne. Und wer das nicht geglaubt hat, wurde als Ketzer verbrannt. Diese Wissenschaftsfeindlichkeit, die erschreckt mich doch.
In dem Infektionsschutzgesetz, was der Bundestag am 18. November verabschiedet hat, da stehen ja auch Begrenzungsmöglichkeiten drin, aber auch Bedingungen wie, dass die Länder befristen und begründen müssen und nach 4 Wochen überprüfen müssen, wenn sie einschränken. Glauben Sie, dass an der Stelle dieses Gleichgewicht gelungen ist, zu treffen zwischen Freiheit und Sicherheit?
Also das neue Infektionsschutzgesetz ist natürlich eine Ermächtigung. Die Leute haben plötzlich etwas gegen eine Ermächtigung, weil es ein Ermächtigungsgesetz der Nazis gab. Aber unser Recht hat überall Ermächtigung. Hier wird durch ein Infektionsschutzgesetz werden Behörden ermächtigt, Landesbehörden ermächtigt, in einem bestimmten Rahmen Maßnahmen zu treffen. Und das war völlig unzureichend, die parlamentarische Ermächtigung durch den Bundesgesetzgeber, die ist jetzt verbessert worden. Ich hätte mir noch eine präzisere Ermächtigungsgrundlage gewünscht, aber wie sie jetzt ist, scheint sie auch verfassungsfest zu sein. Was schwierig ist in meinen Augen, ist die Phase danach, denn im Rahmen dieses Werkzeugkastens, den der Bund jetzt sozusagen genehmigt hat, treffen die Länder ja eigene Entscheidungen. Und die sind auch Grundrechtseingriffe und nicht von Pappe. Nicht? Also die Länder, auch wenn sie sich abstimmen, jedes Land trifft eigene Entscheidungen und zwar nicht durch Gesetz, sondern durch einen Behördenerlass. Und ich habe seit Monaten gefordert, dass auch diese Entscheidung, die konkreten Entscheidungen dem Parlament vorgelegt werden. Wie das jetzt zum Beispiel in Bayern geschehen ist, dass man also das Parlament nicht nur informiert und darüber debattieren lässt, sondern dass das Parlament mitentscheidet und dann mitverantwortlich ist. Ich möchte wissen, welcher Abgeordnete sich wie verhalten hat. Und ich glaube, dass auch diese Parlamentsmitwirkung dazu beitragen wird, die Akzeptanz zu erweitern. Dass die Leute sagen, oh, da haben die Abgeordneten verhandelt, gestritten, debattiert und dann etwas entschieden. Der eine dafür, der andere dagegen. Das ist dann sichtbar.
Die Einbindung der Parlamente wurde von der Opposition im Bundestag und auch in den Länderparlamenten immer wieder angemahnt. Ja. Ist die jetzt gut genug?
Es werden jetzt die Länderparlamente auch zum Teil jedenfalls in die Entscheidung einbezogen. Und sie haben nach dem Grundgesetz, haben die Länder das Recht, diese Ermächtigung des Bundes durch Gesetze umzusetzen. Also nicht durch eine Verordnung des Gesundheitsministeriums in Nordrhein-Westfalen, sondern durch die Gesetze. Davon haben sie bisher keinen Gebrauch gemacht.
Nun sind Sie schon vor das Bundesverfassungsgericht gezogen, was Sie eben zitiert haben, weil Ihnen genau das nicht gepasst hat, nämlich die Einschränkung von Freiheitsrechten. Ich sage mal zwei Beispiele. Sicherheitsgesetze in Deutschland nach 9-11, also nach den Anschlägen vom 11. September 2001, dann auch der sogenannte große Lauschangriff, also die Änderung an Artikel 13 Grundgesetz in Sachen Unverletzlichkeit der Wohnung. Das war 2003 und Karlsruhe sagte dann auch 2004, ja, Sie haben da begründete Einwände, gemeinsam mit Burkhard Hirsch und Sabine Leuthauser-Schnarrenberger. Glauben Sie, dass so ein Vorstoß vor das Bundesverfassungsgericht heute aus der Politik auch nochmal kommen könnte?
Ja, aus der Bevölkerung. Nicht? Ja, wir haben ja einen unglaublich guten Rechtsschutz. Es kann jeder unter bestimmten Voraussetzungen sich an das Bundesverfassungsgericht wenden. Wir waren Einzelpersonen, nicht in den Beschwerden, die wir da erfolgreich durchgeführt haben. Und also das ist nicht ausgeschlossen. Es sind ja auch Beschwerden anhängig jetzt gegen Corona-Maßnahmen, auch schon entschieden worden. Nicht? Eine kritische Zone ist natürlich Meinungsfreiheit und Versammlungsrecht. Da haben Gerichte auch korrigiert. Also der Rechtsstaat funktioniert. Na, die Gerichte korrigieren, wenn es notwendig ist. Und insofern ist die Lage im Sinne unserer freiheitlichen Grundordnung nicht zu beanstanden.
Bleiben wir bei den Grundrechten. Jetzt hat Wolfgang Schäuble, ich glaube, es war im Frühjahr, was formuliert, sehr behutsam, dass der Schutz des Lebens möglicherweise nicht absolut gesehen über allen Prinzipien der Politik stehen müsse, immer und zu allen Zeiten. Ist da sozusagen die Güterabwägung so gelaufen, wie das auch mit Ihren Prinzipien übereinstimmen würde?
Also das Verfassungsgericht hat gesagt, der Lebensschutz ist ein Höchstwert in der Verfassung, weil der Lebensschutz sehr eng an der Menschenwürde angeschlossen ist. Er steht ja nicht umsonst in Artikel 2. Artikel 1 ist die Menschenwürde, Artikel 2. Eine Lebensschutzdiskussion hat es schon im Parlamentarischen Rat gegeben im Hinblick auf das ungeborene Leben, Schutz des ungeborenen Lebens. Und da gehen ja auch gerade in kirchlichen Kreisen oder in konservativen Kreisen die Meinung dahin, dass es dort einen absoluten Lebensschutz geben müsste. Das Verfassungsgericht hat sich mit einer salomonischen Entscheidung aus diesem Dilemma herausgewunden und hat gesagt, der Schwangerschaftsabbruch ist immer rechtswidrig, aber unter bestimmten Voraussetzungen, Fristenlösung, Beratung, nicht strafbar. Also diese Abwägung ist sehr hart getroffen worden. Und mich wundert manchmal, dass gerade diejenigen, die in Sachen Schwangerschaftsabbruch so eindeutig waren, jetzt beim Lebensschutz Corona ins Wanken geraten.
Ich habe es extra noch mal rausgesucht, dieses Zitat, weil es ja wirklich eine Formulierung ist, mit der man vorsichtig sein sollte. War ein Tagesspiegel-Interview vom April 2020 und die Schlagzeile war: Schäuble will dem Schutz des Lebens nicht alles unterordnen. Glauben Sie eigentlich, dass über diese Aussage in Deutschland gründlich genug diskutiert wurde?
Nein, das wurde nicht diskutiert. Herr Schäuble ist mit dieser Meinung mir sehr gut bekannt, denn er hat uns angegriffen, die wir damals eine Beschwerde gegen den Abschuss eines gekaperten Flugzeuges erfolgreich.
Also für den Fall, dass man ein gekapertes Flugzeug abschießen dürfe.
Und wirklich unbeteiligte Menschen töten muss. Oder das war vorgesehen, das hat das Gericht abgelehnt. Menschenleben dürfen nicht gegen andere Menschenleben aufgewogen werden. Und schon da hat er heftig kritisiert, hat dem Gericht gesagt, das Gericht solche Entscheidungen trifft, sondern sollen sich die Richter doch ins Parlament wählen lassen. Und seine Äußerung, die eine Abschwächung des Lebensrechts in meinen Augen bedeutet, hat eine große Wirkung gehabt und eine meines Erachtens keine gute Wirkung. Natürlich ist das Lebensrecht nicht absolut, sonst hätten wir von Anfang an alles schließen müssen. Nicht? In anderen Fällen ist es nicht absolut, aber er hat gesagt, es ist gleichrangig und das stimmt nun überhaupt nicht. Und er hat den Eindruck erweckt, als könne man bei dem Lebensrecht Abstriche machen im Prinzip. Denn das Lebensrecht ist zum ersten Mal in einer deutschen Verfassung. Und das ist die Reaktion auf die Nazimorde, auf Euthanasie und anderes. Die Verfassungsgeber haben sehr genau gewusst, warum sie das Lebensrecht da reingeschrieben haben. Es steht auch in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte von 1949. Es hat eine besondere Bedeutung. Und um es mal ganz platt zu sagen, wer durch Corona stirbt, der verliert seine Menschenwürde. Und die Menschenwürde ist unantastbar.
Jetzt gibt es ja Länder, die besser aufs Ganze gesehen klarkommen mit der Corona-Krise. Südkorea wird immer gern genannt, weit entwickelte Zivilisation. Die haben jetzt eine App, die man laden muss, wenn man positiv getestet ist und sie wieder löschen darf, wenn man nicht mehr positiv ist. Die bewirkt, dass man nachverfolgbar ist und auch das natürlich eine Einschränkung der Freiheiten. Brauchen wir hier sowas auch?
Also man muss vorsichtig sein, die Situation in Asien zu vergleichen. Die Asiaten hatten Pandemieerfahrung in den letzten Jahren, also Taiwan zum Beispiel. Die sind geübt in der Umgang mit einer solchen Krise. Wir haben diese Tracking-App, im Moment führt sie zu gar nichts. Die Gesundheitsämter können sie gar nicht anwenden. Sie ist nicht unwirksam. Sie müsste besser funktionieren. Also wenn ich zum Beispiel lese, ich bin mit einem Infizierten in Kontakt gekommen, ist es sehr schwierig festzustellen, wann und wo. Ich würde das aber gerne wissen, um mich möglicherweise auf eine Ansteckung zu hüten, nochmal dahin zu gehen, wo ich mich angesteckt habe. Also die Umsetzung der Informationen, die man bekommt, ist nicht perfekt. Und da kann man jetzt bei der bestehenden Tracking-App, die in einem bestimmten Rahmen ja funktioniert, kann man sicherlich Verbesserungen schaffen. Ein solches Eindringen in die Privatsphäre, wie das in Südkorea gemacht worden ist, bis in die Intimsphäre, das ist absolut unvereinbar mit unseren Vorstellungen, wie wir auch in der Krise noch einen Rest an Menschenwürde bewahren. Nicht, das geht nicht und das ist auch nicht notwendig. Wenn Sie das machen, werden Sie erleben, dass viele Leute gar nicht mitmachen. Oder wollen Sie einen Tracking-Zwang?
Ja. Das heißt, die Leute lassen es zu Hause auf dem Tisch liegen, das Handy und gehen.
Da würde ich sehr vorsichtig sein und mal auf das Bundesverfassungsgericht in einem solchen Fall warten. Ich würde die Tracking-App jetzt noch mal genau ansehen, wie weit man das möglicherweise angesichts der zugespitzten Krise noch etwas öffnen kann. Aber so wie in Ostasien wird das hier nie durchsetzbar sein. Ich sage es nochmal, weil die Menschen dann einfach nicht mitmachen.
Vielleicht noch eine Frage, bevor wir eine Pause machen. Wir machen dann sozusagen eine auch Corona-gerechte Pause, machen nochmal alle Fenster auf, gehen aus dem Zimmer und kommen wieder herein. Kann es sowas geben wie eine Rangfolge bei Grundrechten? Oder was halten Sie von deren Standpunkt, die da sagen, es kann keine Rangordnung geben in den Grundrechten, die sind komplett unantastbar und zwar gleichrangig? Bei der Abwägung, wo müssen Grundrechte eingeschränkt werden? Im Interesse der Gesamtgesellschaft, des Infektionsschutzes, des Gesundheitsschutzes. Und das ist ja die Situation, die wir jetzt dieser Tage jeden Tag neu erleben.
Na gut, also das sind Abwägungsprozesse, wo man das kleinere Übel wählt. Nicht? Also von vornherein war der Abwägungsprozess davon bestimmt, dass man gesagt hat, wir halten möglichst lange die Schulen und Kitas offen. Nicht? Im Wissen, dass dort auch Infektionsgefahren lauern. Und hat dann die Restaurants zugemacht. Auf Restaurants wurde gesagt, kann man eher verzichten als auf den Schulunterricht der Kinder. Das ist eine Abwägung, die ich durchaus begreife. Solche Abwägungsprozesse muss man machen. Sie sind irgendwo auch ungerecht. Man kann nicht alles machen, also muss man auswählen.
Eins noch, die Weihnachtsplanung. Also ich persönlich habe jetzt die Planung gemacht, dass ich auf größere Familienfeiern verzichte. Haben Sie auch schon Planungen, Entscheidungen getroffen für die Tage?
Also für mich stellt sich das nicht, weil wir gar nicht geplant haben, mehr Leute einzuladen. Und also wir sind wirklich im kleinsten Kreis. Aber ich kann natürlich verstehen, dass da Friktionen auftauchen und Menschen, insbesondere alte Menschen, die Nähe der Familien nicht haben, das verstehe ich alles. Aber was muss man nicht alles verstehen lernen? Nicht? Wir sind in einer gewissen Unwissenheit, werden Entscheidungen getroffen und von denen wir vor längerer Zeit noch nicht im geringsten geahnt haben, dass wir sie je hätten treffen müssen.
Reden wir ein wenig über die FDP, in der Sie immer noch Mitglied sind.
Ich bin seit fast 70 Jahren Mitglied. Ich schreibe gerade ein kleines Buch noch zu meinem Lebensende mit dem schönen Titel Freiheit. Und da befasse ich mich auch mit der Freiheitspartei FDP, in die ich vor beinahe 70 Jahren eingetreten bin.
Es war ja wirklich kein leichtes Jahr für die FDP 2020. Im Bund ist sie in der Opposition, muss beim Krisenmanagement zuschauen, qualifiziert kritisieren, dann aber auch in den Landesregierungen vieles mittragen, also Düsseldorf, Kiel, Mainz, wo sie mit auf der Regierungsbank sitzt. Wie gut oder schlecht kommt denn Ihre Partei damit so klar aus Ihrem Eindruck heraus?
Also wenn ich auf mein Leben zurückblicke, nehme ich für mich in Anspruch, dass ich grosso modo meinen Grundüberzeugungen treu geblieben bin. Aber die FDP hat sich manchmal von meinen Überzeugungen wegbewegt. Sie ist zu stark auf wirtschaftliche Interessen konzentriert gewesen, auch heute noch. Und sie hat nicht das, was ich von meinem väterlichen Freund Dehler, dem legendären Liberalen, gelernt habe. Der hat mir mal gesagt, wissen Sie, Herr Baum, Liberale gibt es in allen Parteien. Aber wir, die liberale Partei, müssen immer bei jeder Frage, auf jedem Lebensgebiet unsere liberale Grundauffassung zum Tragen bringen.
Finden Sie da recht, ja?
Und das ist meine Grundauffassung. Ich möchte das eben nicht nur selektiv liberal sein, ich möchte auch liberal gefordert werden. Und ich finde mich zurzeit mitunter von meiner Partei liberal unterfordert. Also ich möchte ein intensiveres Nachdenken haben über die Zukunft. Was heißt Freiheit in der Zukunft? Was heißt Liberalismus in der Zukunft? Wie geht er mit den Spannungsverhältnissen um? Darf der Markt alles? Ja? Der Markt gibt keine Werte vor. Wir müssen die Werte in einer Gesellschaft verwirklichen. Wie halten wir es mit dem Verhältnis der schützende Staat und der Staat, vor dem wir uns schützen müssen? Nicht? Ich bin für beides. Der schützende Staat schützt uns jetzt. Er schützt uns gegen Umweltgefahren, gegen Klimakatastrophen. Und ich möchte auch, dass der Staat meine Privatheit nicht ohne Not beschädigt. Also ich schütze mich auch vor dem Staat. Auch vor dem Staat. Also das sind Dinge, die liberale Partei hat es heute nicht einfach in der Opposition. Sie hatte sich eingebrockt, in der Opposition zu sein. Das habe ich nie für richtig gehalten, Jamaika scheitern zu lassen. Aber jetzt hat sie, es gibt viele vernünftige Initiativen, beispielsweise den Anstoß, jetzt die Parlamente über Pandemie entscheiden zu lassen, ganz strikt die Parlamente einzuschalten. Das ist FDP-Thema gewesen. Es gibt viele Einzelanstöße, aber mir fehlt, wissen Sie, der Atem. Wo geht das hin? Was ist das für eine Vision, die Liberale heute haben müssen über das Leben von heute, von morgen? Und wer verkörpert das? Politik muss immer verkörpert werden. Ja?
Verkörpert Christian Lindner.
Und Lindner ist immer noch der Alleinige an der Spitze in der öffentlichen Wahrnehmung. Und die FDP war früher... Und das ist ja bei allen Parteien so. Da gibt es verschiedene Strömungen. Warum denn nicht? Es gibt der CDU gibt verschiedene Strömungen, der SPD, bei den Grünen. Und bei uns wird alles jetzt so stromlinienförmig gehalten. Ich war ein Teil der sozialliberalen FDP, Bürgerrechts-FDP. Und dann gab es also eher eine auf Marktwirtschaft hin orientierte Lambsdorff-FDP. Also das ging. Ja, also man, diese Pluralität des Liberalismus muss in Erscheinung treten. Und man muss auch wieder unter Liberalen öffentlich diskutieren können. Wenn ich die FDP kritisiere, gelte ich als Netzbeschmutzer. Ich will ihr doch was Gutes tun. Ich will sie aufwecken zu neuen Diskussionen. Ich will die Jungen ermutigen, auch mal Kontroversen auszufechten. Es ist doch nicht einfach, den richtigen Weg in die Zukunft zu finden.
Wo sehen Sie denn eine gute Rolle Ihrer Partei, jetzt mal Beispiel Bund, wo sie konstruktiv Kritik übt, wo sie gute Alternativen auch zum Regierungshandeln vorschlägt?
Das tut sie also beispielsweise mit dem Abgeordneten Kuhle sehr gut in dem ganzen Rechtsstaatsgebiet, jetzt in Fragen des Übertretens bestimmter Grenzen im Interesse einer angeblichen inneren Sicherheit. Da warnt er, da gibt es ganz wunderbare Initiativen. Die FDP ist auch eine Partei, die die Demokratie verteidigt gegen Rechts. Ich halte die Rechtsextremen heute und nicht nur die in Form der AfD als Partei für eine große Gefahr. Das Klima der Republik verändert sich. Es gibt rechte Bedrohungsallianzen, wie jetzt ein Wissenschaftler Heidmeier das nochmal zusammengefasst hat. Das ist in unserer Gesellschaft drin. So ein Hauch von Weimar, ja, das also in der Migrationspolitik wurde das schon sichtbar. Die Verachtung Minderheiten gegenüber, die Verachtung gegenüber Obdachlosen, Fremden, anderen Religionen, das Zurückziehen in einen falschen Nationalismus mit völkischen Grundeinstellungen, die Deutschen, die sich vor der Welt wieder verschließen, nicht weltoffen die Probleme sehen und lösen, eine Anti-Haltung zu Europa, das alles ist hochgefährlich und da erwarte ich von der FDP, dass sie eben auch dort die Freiheit verteidigt. Sie muss die Freiheit verteidigen und nicht nur das freie Wirtschaften des Mittelstandes. Das muss sie auch, aber sie muss die ganze Gesellschaft sehen.
Jetzt sagten Sie gerade schon, der Markt darf eigentlich nicht alles. Jetzt denke ich mal daran, dass der Markt vielleicht, wenn wir jetzt demnächst mit dem Handy 5G telefonieren, bestimmt, dass die chinesische Firma Huawei all das macht im Netzausbau, weil die schön billig sind und technisch am weitesten vorn. Was natürlich daran liegt, dass Peking das subventioniert und einfach Weltspitze sein will. Drängt die Politik an der Stelle den Markt gut genug zurück?
Also wir sind ja in dem großen Bereich der Datenverarbeitung, sind wir in Europa ins Hintertreffen. Wir haben nicht mehr die Souveränität über die Datenverarbeitung, Datensammlungen, die auch eine Gefahr für die Menschenwürde sind. Wir werden vielfach ausgespäht, es werden Profile, Persönlichkeitsprofile von uns angelegt in der ganzen Welt, die werden genutzt. Ich habe mir mal überlegt, wenn Marx heute das Kapital schreiben würde, dann würde er sich wahrscheinlich auf das neue Kapital konzentrieren, nämlich auf die Daten. Das ist das neue Kapital. Damit werden die Geschäfte gemacht. Und damit werden wir ausgespäht vom Staat und von den Privaten. Und das ist natürlich auch ein großes Freiheitsthema. Und wenn der Staat sich wehrt, wie bei Huawei, wie Sie jetzt sagen, dann hat das dann einen Sinn, wenn Grundrechte hier durch andere Firmen bedroht werden. Wenn sie also das ausnutzen, um uns auszuspähen beispielsweise. Und es gibt Bereiche, wo wir auch fragen müssen, müssen wir das nicht auch selber produzieren, in eigener Verantwortung. Nicht? Also da gibt es ein Stück Industriepolitik, die ich mittrage. Dass also Altmaier sagt, nein, wir können es nicht zulassen, dass diese Schlüsselindustrie jetzt in chinesische Hände kommt.
Nun gibt es ja viele Themen, die wegen Corona so ein bisschen unterm Radar fliegen. Klimaschutz wäre wahrscheinlich das Nummer eins Thema der Wahlkämpfe im kommenden Jahr geworden. Ist Ihre Partei, die FDP, da eigentlich gut genug aufgestellt? Ich höre immer Zertifikatehandel, das ist ja gut und effizient, aber schwer zu erklären. Müsste sie vielleicht irgendwas, was grün wählenden Leuten besser schmeckt, akzeptieren als Standpunkt, weil es einfach mehr Wählerstimmen bringt?
Nein, nein, nicht nur Wählerstimmen. Also das wird ja vollkommen vergessen, dass Liberale den Umweltschutz aufgebaut haben. Die Innenminister, die drei, Genscher, Mayhofer und ich, waren Umweltminister. Wir haben den Umweltschutz, die Grundlagen für den Umweltschutz gelegt. Mit all den wichtigen Gesetzen und Einrichtungen, die es heute noch gibt.
Das müssen Sie ganz kurz erklären. Also indem Sie welche Gesetze wie geändert haben oder erschaffen haben?
Es gab das Wort Umweltschutz gar nicht. Nicht wahr? Es gab kein Bundesemissionsschutzgesetz, kein Wasserhaushaltsgesetz. Es gab nicht die Programme, die reinen Bodenseeprogramme. Es gab überhaupt kein Umweltprogramm des Bundes. Und die Liberalen haben das erste Umweltprogramm in ihrem Freiburger Programm von 1977 etabliert. Also ich auch als Person war immer ein wirklich leidenschaftlicher Umweltschützer. Und diese Leidenschaft fehlt mir ein wenig heute bei der FDP. Sie macht das ganz rational. Sie macht das auch mit dem einen Anknüpfungspunkt, den ich für sehr vernünftig halte, nämlich wo es immer geht, marktwirtschaftliche Anreize zu schaffen. Das haben wir eine marktwirtschaftlich orientierte, nachhaltige Umweltpolitik. Dafür sind meine Freunde und ich in der FDP immer eingetreten. Aber sie hat das Thema nicht gepflegt. Das muss sie jetzt wieder neu ins Spiel bringen. Nicht, dass wir den Grünen jetzt hinterherlaufen. Wir haben eine eigene Vorstellung und eine Grundvorstellung eben auch davon, wie viele Menschen in unserem Lande, dass man mit den natürlichen Lebensgrundlagen anders umgehen muss. Das ist nicht nur das Klima, das sind auch die Tiere, nicht zum Beispiel. Der Tierschutz. Der Tierschutz steht im Grundgesetz. Und was passiert in den Schlachthöfen? Ja, das sind die Insekten. Also unsere gesamte Umwelt. Es gibt eine Sehnsucht bei den Menschen, naturgerechter zu leben. Die habe ich auch. Und diese Sehnsucht sprechen die Grünen an. Da muss auch etwas bei der FDP passieren. Und es ist ganz wichtig, dass wir den Grünen nicht die liberal gesinnten Wähler überlassen. Hier bei den Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen beispielsweise, in Köln, haben sie im Stadtrat 29 Abgeordnete und wir, die Liberalen, 5. Das muss doch nicht so sein.
Beim FDP-Parteitag im September in Berlin hat Christian Lindner gesagt, er verknüpfe sein politisches Schicksal eigentlich damit, wenn in einem Jahr Bundestagswahl ist, dass die FDP in die nächste Bundesregierung hineinkommt oder eben nicht. War das eigentlich eine kluge Entscheidung?
War keine kluge Entscheidung. Das sehe ich vor dem Hintergrund eines Traumas, das er wohl hat, wegen Jamaika-Scheitern. Er sagt, jetzt möchte ich es wissen und ich möchte mir nicht nachsagen lassen, dass ich nicht regieren will. Das ist ein Motiv, aber ich verstehe das nicht. Also stellen Sie sich mal vor, es gibt eine wie geartete andere Koalition, sagen Schwarz-Grün. Die FDP ist aber gut rausgekommen. Ja, mit ihren. Und was hindert sie, eine kraftvolle Opposition zu machen? Warum verknüpft er sein Schicksal mit der Regierungsbeteiligung? Habe ich nicht verstanden.
Wäre das vielleicht überhaupt eine gute Option für die FDP, nach einer Bundestagswahl 2021 ohnehin sich vorzunehmen, gemeinsam mit der SPD stärker zu agieren?
Ja, sie muss sich offen halten, finde ich. Sie muss klar sagen, was sie will. Und sie muss in eine Situation kommen, wo die Wähler sagen, wir brauchen sie. Ich erlebe jetzt, dass bei den Überlegungen für das nächste Jahr an der FDP vorbei diskutiert wird. Und das ist ganz gefährlich. Wenn die Wähler kein Motiv haben, wir brauchen die. Ja, das beim letzten Mal war das Motiv, wir wollen die Große Koalition beenden. Diesen Wunsch hat die FDP nicht erfüllt. Nicht? Das ist das Trauma. Aber Es muss eine Zielsetzung sein, die auch verbunden ist mit einer Machtoption. Und das muss sie herstellen. Ich meine, es gibt, warum kann es nicht eine Kombination geben? Grüne, SPD, FDP zum Beispiel. Im Osten Deutschland bleibt ja gar nichts mehr anderes übrig. Nicht? Wenn man die AfD nicht haben will, und das ist richtig, dann bleiben nur ganz wenige Koalitionsoptionen. Man muss miteinander können. Und man darf vor den Wahlen die Gräben nicht so tief ausheben, dass man keine Brücken mehr bauen kann.
Stichwort Ostdeutschland. Wie stark hat der FDP eigentlich die ganze Geschichte rund um den 5. Februar 2020 in Thüringen geschadet, also um den Kurzzeitministerpräsidenten Kemmerich?
Das hat natürlich geschadet. Und jetzt hat sich große Teile der Partei haben sich sofort distanziert. Und heute ist die Abgrenzung vollkommen klar. Aber es hat geschadet. Es hat Hamburg geschadet. Sind wir nicht in die Bürgerschaft gekommen. Es hat hier Ausstrahlung gehabt auf die Wahlen in Nordrhein-Westfalen, auf die Kommunalwahlen. Und ich kann nur raten, dass die FDP, wie das ja auch einige jetzt sehr, sehr kämpferisch tun, sich ganz klar gegen alle demokratiefeindlichen Ströme in unserer Gesellschaft abwendet. Es gibt Systemverachter in unserer Gesellschaft, die bestreiten, dass es Meinungsfreiheit gibt, die bestreiten dem öffentlichen rechtlichen Rundfunk sein Existenzrecht. Das sind ganz gefährliche Entwicklungen und dagegen muss die FDP muss eine Speerspitze für die Freiheit gegen die Systemverächter sein.
Wenn jetzt die Wählerin der Wähler des nächsten Jahres, wo ja viele Wahlen anstehen, kommt und sagt, okay, ich habe folgende Interessen, folgende Zuneigungen, warum soll ich FDP wählen? Was sagen Sie denen, warum?
Na, einmal wegen der Ziele, das heißt also die Verteidigung der Freiheit, den Schutz der Freiheit, das muss formuliert werden, das muss konzipiert werden. Ich finde auch, die FDP sollte wieder für Intellektuelle anspruchsvoller werden. Sie sollte Debatten über die Zukunft führen. Es gibt ja nicht nur Lösungen, es gibt ja auch interessante Debatten, die eine Partei führen muss. Sie muss also wieder interessant werden. Und dann muss sie das verbinden mit Personen. Also es ist doch früher immer so gewesen, nehmen Sie mal meinen Ministerkollegen Ertl, der stand für die Landwirtschaft. In vielen Fällen habe ich mit ihm Streit gehabt, weil ich für den Naturschutz stand. Aber wir haben verschiedene Politikbereiche gehabt, die wir mit Gesichtern verbunden haben, die also auch ihre eigene Klientel mitbrachten. Und am Ende haben wir doch einen gemeinsamen Wahlkampf gemacht. Also die FDP muss im nächsten Jahr ihre Politik auch stärker mit einzelnen Gesichtern verbinden.
Der Osten Deutschlands ist schwierig für die FDP schon seit x Jahren. Würden Sie von sich sagen, durch Geburt und Kindheit in Dresden, können Sie Ostdeutschland erkennen, lesen, verstehen?
Ich versuche Dresden zu verstehen, das ist ja schon mal viel. Und bin auch sehr oft da und habe Freunde. Es ist eine Mischung. Nicht? Es ist sicherlich auch durch die DDR-Vergangenheit bestimmt. Es fehlt 68. Es fehlt der Freiheitsaufbruch der unruhigen, aufmüpfigen 68er-General. So wirr die im Einzelnen auch war, aber das war der Freiheitsinput. Danach haben wir die Republik reformiert. Wir haben das Grundgesetz zum Leben erweckt. Und da diese ganzen Phasen fehlen, dann ist das, was an Nazis da war, auch bei uns sind ja nach dem Krieg schrecklich viele Nazis in wichtigen Positionen gewesen. Das wurde alles unterdrückt. In der DDR gab es angeblich keine, nicht? Obwohl es Rechtsextremismus gab. Obwohl es rechtsextremistische Gewalt gab. Kann man heute aus den Stasi-Akten alles entnehmen.
Es gibt diesen WDR-Film von Bettina Erhardt, der heißt, wir wollten die Republik verändern. Da gab es ein Plakat und da sind Sie drauf zu sehen, wie Sie aus einem Bundeswehrhubschrauber steigen. Sie sind ab 1978 Bundesinnenminister im Kabinett von Kanzler Helmut Schmidt gewesen. Was bedeutete der Satz für Sie, wir wollten die Republik verändern? Wie?
Ja gut, also ich bin in die FDP eingetreten. Da hatten wir eine Freude und erst mal vor. Wir hatten keine Alternative damals in CDU und SPD. Die FDP zu verändern. Das ist uns dann irgendwie auch gelungen. Dann gab es also eine neue Führung, dann gab es eine neue Ostpolitik, eine neue Koalition mit Willy Brandt. Und auf dieser Basis haben wir dann eine Reformpolitik doch gemacht in der sozialliberalen Koalition, der inneren Reformen. Man muss sich vergegenwärtigen, welche Rechte die Frau damals hatte oder nicht hatte. Ja, wie die Hochschulen hierarchisch aufgebaut waren, wie das Strafrecht ausgesehen hat. Das ist alles verändert worden damals. Also wir haben da die Republik schon verändert und das Kernstück war eine neue Deutschland- und Ostpolitik, die davon ausging, es müssen die Ergebnisse des Krieges anerkannt werden. Es darf keinen Revanchismus geben. Es muss die Westgrenze Polens anerkannt werden. Schmerzlicher Prozess. Das war die Voraussetzung, dass wir Vertrauen gewonnen haben, wir die Deutschen im Westen bei unseren Verbündeten und auch im Osten. Das war die große Leistung damals der sozialliberalen Koalition.
Was spräche für eine Neuauflage einer sozialliberalen Koalition? Naja, vorausgesetzt, dass die SPD sich so weit bekrabbelt, dass es reicht.
Also ich will das gar nicht ausschließen, auch mit der Union. Es kommt darauf an, wer da wie die Union sich entwickelt. Ja, die ist ja auch in einem Art Umbruch, nicht? Das weiß man nicht. Also man besinnt sich in so einer Phase zunächst mal auf sich selbst, würde ich raten, nicht? Und dann kann man, und man schließt nicht alles aus, nicht? Der Lindner hat manchmal die Neigung, etwas auszuschließen, was durchaus im Bereich der Möglichkeiten liegen sollte.
Wo sollte man vielleicht die sogenannte Ausschließeritis mal aussetzen?
Na gut, also das ist ja auch jetzt durch den neuen Generalsekretär deutlich geworden. Er schließt eine andere Koalition als eine mit der Union durchaus nicht aus. Das halte ich auch für vernünftig. Ob das so kommt, ob man in der Endphase des Wahlkampfs das noch so sieht, ob nicht eine Situation eintritt, wo die Wähler die Liberalen fragen, welchen Kanzler wollt ihr eigentlich? Das könnte ja auch sein. Also das kann man heute nicht sagen, aber ich finde, man sollte es offen in das Jahr gehen. Und ich sage es noch einmal, man muss sich auch in der Opposition so verhalten, dass es nicht ein totaler Abbruch ist oder eine totale Veränderung ist, wenn man morgen in die Regierung kommt. Das heißt, die Parteien müssen auch im Parteienstreit, im Wettstreit um Wähler das Verbindende nicht vergessen. Sie müssen miteinander dieses Land führen, in Opposition oder in Regierung.
Wenn die CDU sich jetzt einen neuen Chef wählt, das kommt ja im Januar, wer wäre da gut aus Ihrer Sicht?
Ja gut, also ich habe persönlich große und auch politische Sympathien für Laschet. Nicht? Also und zwar aus zwei Gründen. Einmal kenne ich ihn, ich weiß, wie er das Land regiert. Ich habe mit ihm Kontakt im Bereich der Kulturpolitik beispielsweise. Ich sehe in ihm einen Mann, der den Zusammenhalt der Gesellschaft fördern kann. Und das wird ein ganz wichtiges Thema werden. Ist es jetzt schon, nicht? Es gibt Globalisierungsverlierer und es wird Corona-Verlierer geben in unserer Gesellschaft. Er hält die Gesellschaft eher zusammen als der Merz, finde ich. Und er hat eine sehr starke Affinität zu Europa. Das halte ich für ganz entscheidend für die Zukunft. Europa ist unsere Zukunft. Wir haben keine andere.
Was würden Sie der nächsten Bundesregierung gern zurufen, wenn die schon im Amt wäre?
Regelt eure eigenen Dinge möglichst auch zukunftsorientiert. Schaut nicht so intensiv auf den Tag. Stellt längere Zusammenhänge her, denkt perspektivisch und blickt über den Tellerrand eurer eigenen Befindlichkeit. Wir sind Teil der Welt, in jeder Beziehung heute auf Entwicklung in der Welt angewiesen und ihnen unterworfen. Flüchtlingskrise, internationaler Terrorismus, Verselbstständigung der Finanzmärkte, Angriffe auf unsere Daten. Weltweite Probleme wir dürfen weltweite Antworten und kümmert euch um ein starkes Europa. Europa muss solidarisch sein. Guckt nicht immer dahin, ob der eine mehr oder der andere weniger zahlt. Von einem starken, prosperierenden Europa gewinnen wir alle.
Herr Baum, vielen Dank für das Gespräch.